Chefgespräche mit Dr. Daniel Kubica.
Herzlich willkommen zu meinem Podcast Chefgespräche. Mein Name ist Dr. Daniel Kubica. Ich bin Unternehmer und Steuerberater. Ich lade dich ein in die Chefetage Deutschlands. In jeder Folge spreche ich mit Unternehmerinnen und Unternehmern, von jungen Wachstumsfirmen bis zum etablierten Marktführer. Wir reden über echte Erfolgswege, persönliche Entscheidungen, unternehmerische Verantwortung und die Geschichten hinter dem Wachstum. Chefgespräche ist dein Podcast für Führung, Wachstum und strategischen Beitrag. Ich bin Dr. Daniel Kubica und das sind Chefgespräche.
Herzlich willkommen. Mein heutiger Gast ist Elias Peters. Elias ist Gründer und Geschäftsführer von T-Prime. Mit seinem Team unterstützt er mittelständische Unternehmen dabei, ihre IT nicht länger nur als Kostenstelle zu betrachten, sondern als echten Hebel für Effizienz, Sicherheit und profitables Wachstum. Elias, schön, dass du bei mir bist.
Hi Daniel, ja, vielen Dank für die Einladung.
Starten wir mal wieder ganz vorne bei dir. Wie bist du denn in deine Branche gerutscht?
Gute Frage. Ja, eigentlich gab es einen anderen Weg. Ich wollte ganz früh mal was anderes machen, Mediengestalter werden, aber das durfte ich nicht aufgrund meines Alters. Und dementsprechend bin ich in die IT gerutscht. Und ja, dann nach einer Ausbildung war eigentlich schon relativ klar, dass es für mich in die IT geht. Hatte dann auch mehrere Systemhäuser mir angeschaut etc. Ne? Also ich habe mir viel umgeschaut und dann kam ich so nach und nach quasi auch dazu, hier die T-Prime zu gründen.
Was genau macht denn die T-Prime?
Wir haben drei Standpunkte, auf die wir unser Business aufbauen. Zum einen, somit haben wir auch gestartet, wirklich ganz klassisch das IT-Fundament. So wie du quasi schon eingangs gesagt hattest, unser Ziel war es schon damals zu sagen, okay, hey, wo will das Unternehmen langfristig eigentlich hin? Also können wir mit unserer Expertise, mit dem, was technisch möglich ist, irgendwie das Unternehmen und deren Unternehmensziele aktiv voranbringen. So, das war quasi schon damals der Grundgedanke, den wir hatten. Allerdings kann man eine technische Umsetzung noch so toll machen, wenn dann die Mitarbeiter nicht mitziehen, dann weiß jeder Unternehmer, dann habe ich ein Problem, weil da habe ich ein tolles technisches System, aber meine Mitarbeiter, die wollen nicht mitmachen sozusagen. Ne? Also deswegen haben wir quasi da auch die Verantwortung mit übernommen und gesagt, okay, wir fangen einfach an, auch hier die Mitarbeiter aktiv zu schulen. Wir betreuen viele Agenturen, wir kennen quasi auch die Methodik, wie kann ich schnell und effizient Mitarbeiter dementsprechend schulen. Wir setzen dann meistens auf einfach ganz klassische, kurze, prägnante Videoschulungen. Dementsprechend haben wir hier für gerade auch den großen Bereich Microsoft 365 etc. eine Kundenplattform, Schulungsplattform aufgebaut, die inzwischen nicht nur für unsere Kunden, sondern auch für externe User, ganz viele Kommunen, Staatstheater witzigerweise, ne? Also ganz breites Feld, die darauf zu sprechen kommen und das für sich wünschen. Genau, das ist für das zweite Standbein. Das baut so nach und nach aufeinander auf und am Schluss kümmern wir uns normalerweise dann quasi jetzt nächster Evolutionsschritt, Automatisierungen und KI-gestützte Prozesse mit Automatisierungen. Genau, das sind so die drei Punkte, worüber wir meistens mit unseren Kunden sprechen.
Ich gehe nochmal ein bisschen in eure Anfänge zurück. Wie ist denn bei dir so die Idee entstanden, ein eigenes Unternehmen zu gründen? Du hast ja vorher auch eine Ausbildung gemacht und bist ja noch relativ jung.
Ganz witzig war damals quasi die Idee, oder ich habe ganz früher sehr viele Server betreut auf Linux-Basis. Ne? Also das wirklich sehr, sehr klassische IT. Und hatte dann auch über die Jahre hin viel mit Microsoft 365 zu tun. Und damals war eigentlich unsere ursprüngliche Idee, warum wir dieses Unternehmen gegründet haben, war die Idee zu sagen, hey, wir wollen eine Plattform bauen, die Alternative ist zu Microsoft 365. So, das ist schon einige Jahre her. Damals kam diese Idee mäßig gut an. Inzwischen haben wir uns da auch voll davon getrennt. Heutzutage, gerade jetzt mit der letzten politischen Lagen, die es so gibt, hat man auch wieder gesehen, okay, so eine europäische Alternative ist durchaus gewünscht. Heute sind genau diese Lösungen, die wir damals quasi schon uns überlegt hatten, nach wie vor wieder bei IONOS etc., bei den ganzen Großen, kann man die jetzt inzwischen 1:1 quasi so buchen. Also wir waren wohl ein paar Jahre zu früh einfach dran, aber genau, so war der eigentliche Ursprung in unser Unternehmen.
Okay, also die richtige Idee zu früh gehabt, etwas zum falschen Zeitpunkt an der Stelle.
Sozusagen, genau, ja.
Ja, aber das kommt ja gar nicht so oft vor, dass man eine Idee gründet und nachher wird ja was anderes auch Gutes daraus. Wie war denn eure Wachstumsphase nach der Gründung?
In der ersten Zeit war wirklich quasi die Entwicklung und also damals war das noch nicht so klar, wie das heute ist quasi. Ne? Also damals war diese Idee noch eine sehr junge Idee, auch dass man überhaupt viel in der Cloud hat etc. Das war damals noch deutlich anders, wie es heute ist. Heute ist das eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Damals sah das noch anders aus. Und dann zu sagen, ich setze auf eine Alternative quasi zu komplett Microsoft, war schon eine sehr befremdliche Idee damals. Ne? Heute wirkt die gar nicht mehr so befremdlich. Dementsprechend ja, war da der Schritt quasi doppelt groß, zu sagen, okay, ich gehe in die Cloud und ich gehe weg von Microsoft. Dementsprechend haben wir da auch echt viel Widerstand bekommen und haben auch gemerkt, okay, das ist jetzt hier nicht der Punkt, wo wir eigentlich auch langfristig hinwollen, weil wir wollen die Effizienz trotzdem voranbringen und das haben wir nicht richtig gut zusammenbekommen. Das haben wir dann auch tatsächlich gemerkt, also das war so wirklich direkt am Anfang ein großer Rückschlag und haben dann wiederum gesagt, okay, wir gehen zurück zu dem, was wir eigentlich machen wollen, die Effizienz eigentlich aktiv zu steigern. Heute machen wir nach wie vor wieder sehr viel Microsoft und sind quasi komplett von dieser Idee, von dieser Open-Source-Idee weggekommen, wieder hin zu viel Automatisierung oder viel Effizienzsteigerung im Unternehmen, aber halt quasi mit den Möglichkeiten, die mir andere Hersteller bieten.
Jetzt ist das ja auch so ein finanzielles Thema. Also ich selbst habe mein erstes Unternehmen auch gegründet und auch mit eigenem Kapital und weiß, wenn das am Anfang mal nicht so läuft, die schlechten Zeiten muss man auch irgendwie überbrücken. Und ich sag mal, die privaten Kosten laufen weiter, das Unternehmen verstinkt schon Geld. Wie hast du denn diese Zeit überbrückt?
Das war wirklich, ist komplett bootstrapped. Hier ist kein einziger Euro Fremdkapital jemals reingeflossen. Deswegen, also es war wirklich von Anfang an private Tasche, sage ich jetzt mal, und nach hochgezogen. Ich muss auch sagen, ich hatte damals wirklich tolle Unterstützer, weil wir ganz viel auch einfach in unserer Freizeit dafür gearbeitet hatten, quasi um gesagt, okay, wir wollen das jetzt voranbringen, ohne dass jetzt hier große Gehälter geflossen sind, weil die finanziellen Mittel da tatsächlich einfach nicht da waren. Genau, und so konnten wir die erste Zeit damit quasi gut überbrücken, die Ideen ausarbeiten, da ist damals tatsächlich einiges an Entwicklung reingeflossen und quasi auch wieder den Shift zu machen, okay, naja, wir hatten zwar ein paar Kunden, aber nicht so, wir haben gemerkt, wir können das jetzt nicht hochskalieren. Ne? Und dementsprechend kam dann auch wieder der Shift zu dem, was wir heute jetzt auch vollständig machen.
Das heißt, wie viele Gründer hast du auch am Anfang auch ein bisschen verzichtet, damit das Unternehmen überhaupt aufgebaut werden kann?
Komplett, ja, ja. Also das war jahrelang, also habe ich stark darauf verzichtet, aber ich glaube, das war mir von Anfang an bewusst. Also als ich damals die Entscheidung getroffen habe und gesagt habe, okay, ich kündige meinen Job, ich gehe da raus, da war mir klar, es wird harte Zeiten geben und genau das ist auch eingetreten, ne? Dass man mal ein Wochenende durcharbeitet, dass man die ersten Jahre nicht viel Geld zur Verfügung hat etc., das ist ganz normal, oder das Geld, was ich zur Verfügung habe, dass ich das reinvestiere natürlich und nicht jetzt mir den ersten Porsche davon kaufe. Das ist am Anfang einfach so, dass das sein muss, um quasi eine gewisse Größe auch erreichen zu können.
Ja, ich finde, mal nach außen sieht man diese erste Phase nicht und in der man wirklich persönlich viel investiert. Die Leute sehen natürlich nachher, wenn es gut läuft, man kauft ein schönes Auto, man hat vielleicht auch ein tolles Haus oder ähnliche Sachen und das sieht jeder. Aber so die ersten Jahre, wo man dann selber extrem verzichtet und vielleicht auch ein sehr hohes Risiko trägt, dass es nicht klappt, das sieht man nach außen nicht. Und ich finde es auch mal wichtig, diese Punkte darzustellen, dass auch für andere Gründe, dass sie sehen, okay, seid in der Phase nicht allein. Das ist vielen guten Unternehmen haben wir so gegangen, dass die mal in so einer schwierigen Phase gestartet sind. Wie viele Mitarbeiter hast du heute?
Heute sind wir 8 Leute oder 9 Leute inzwischen, genau. Also noch recht klein, aber das ist auch, also ich finde, das ist bis heute eigentlich auch quasi mit einer eigentlich Erfolgsgeheimnis davon, ne, weil es ein sehr persönlicher, enger Kontakt ist, auch zu unseren Kunden. Wir selber natürlich müssen auch ganz viel einfach automatisieren und sehr effizient arbeiten. Genau, und dementsprechend versuche ich das immer gut zu verknüpfen, ne? Nicht zu schnelles Wachstum und einfach zu schauen, auch dass wir einfach sehr effizient bei uns intern arbeiten.
Okay, das läuft dann so bei dir ab, wenn du merkst, okay, ich habe wieder ein bisschen Bedarf, nimmst du einen weiteren Mitarbeiter dazu?
Wir haben natürlich auch Stellen ausgeschrieben und sagen, okay, hey, also gute Leute braucht man immer. Ne? Das ist ein klassischer Spruch, den man sehr häufig hört. Aber irgendwo so ist es schon auch. Ne? Also ich will Leute haben, die hier perfekt ins Team passen. Und genau, also ich brauche sehr gute Leute, damit ich das auch überhaupt gewährleisten kann, dass ich auch diese hohe Effizienz überhaupt fahren kann.
Persönlich finde ich ja, jede Unternehmensgröße hat so ihren Charme und ihre Vor- und Nachteile. Also ich bin ja selbst auch ganz alleine gestartet, hatte dann meine erste Mitarbeiterin in Teilzeit. Mittlerweile sind es ja bei mir dann 120. Und so die Schritte zu erkennen dazwischen ist immer ganz ganz spannend. Und ich finde, 8 ist eine super Zahl, die hat man selber gut im Blick. Ja, das ist eigentlich eine ganz gute Größe. Irgendwann, wenn es dann mal irgendwie 15, 20 oder 25 sind, sieht man den einzelnen Mitarbeiter nicht mehr so. Und dann entwickelt sich das Unternehmen anders, dann braucht man zweite Führungsebenen. Da kommt halt viel Change nochmal rein im Unternehmen. Wie findest du denn deine Kunden für dein Unternehmen?
Die ersten Jahre tatsächlich ist das ganz viel einfach über, also war das mehr oder weniger ein Selbstläufer, sag ich jetzt mal, ne? Dass das, es hat sich ergeben, wir hatten den einen Kunden, darüber kam dann wieder ein weiterer Kunde, kam ganz klassisch über die Webseite oder so, ne? Also das, davon haben wir die letzten, also die Anfangsjahre sehr gut gelebt. Heute ist das natürlich inzwischen ein bisschen anders, weil man natürlich auch eine ganz andere Verantwortung hat über Mitarbeitern gegenüber etc. Wir setzen Teil auf tatsächlich noch relativ klassische Kaltakquise. Ja, natürlich kommen nach wie vor auch einige Kunden über Google Ads, bekommen wir auch einige Kunden. Ja, aber das sind so eigentlich die zwei Wege oder drei Wege, komplett organisch, sage ich jetzt mal, über Empfehlungen, aus dem Netzwerk. Dann natürlich teilweise Paid Ads, also Google Ads in unserem Fall und dann auch noch tatsächlich komplett klassische Kaltakquise.
Ich hatte online gesehen, du erstellst ja auch YouTube-Videos.
Ja, das stimmt, ja.
Erzähl mal, wie bist du dazu gekommen und ja, bringt das was oder ist das eher was, wo man sagt, nice to have, kann man auch sein lassen?
Nein, also das ist inzwischen, glaube ich, mein dritter oder vierter YouTube-Kanal. Ich glaube, das ist... das ist der Grund auch, oder also mein letzter YouTube-Kanal war der Grund dafür, dass ich überhaupt heute dieses Unternehmen habe. Ich war früher DJ und habe mit einem Kollegen zusammen als DJ-Duo sind wir sehr gut rumgekommen, einige Jahre lang, und das war so quasi meine erste Selbstständigkeit. Und darüber hatte ich das schon gelernt, weil mir das damals schon Türen geöffnet hat. Wir haben damals angefangen, da durften wir noch nicht mal in einen Club rein. Und das war quasi unser Einstiegstor damals so. Heute ist das quasi einfach nur noch eine sinnvolle Ergänzung, sage ich jetzt mal, weil wir betreuen zum einen natürlich unsere Kunden sehr eng. Allerdings bin ich nicht mit jedem permanent im Austausch. Und das ist eine gute Möglichkeit für uns, zum einen für unsere eigenen Kunden ab und zu mal einen Input einfach weiter zu liefern. Und zum anderen natürlich auch einfach zu sagen, okay, hey, pass mal auf, schau dir das mal an, also für Leads etc. für komplett neue Kundschaft, die in YouTube unterwegs ist. Also ich schaue mir auch sehr gerne solche Videos an. Ich liebe es, YouTube-Videos zu schauen. Ich bin großer YouTube-Fan. Deswegen möchte ich da auch einfach ein bisschen was zurückgeben sozusagen und dort halt meinen Input einfach dementsprechend teilen, was wir im Alltag so feststellen. Und genau, das mir macht es auch einfach Spaß, muss ich sagen. Also für mich ist es wie ein Hobby, das ich seit gefühlt jetzt Jahrzehnten mache. Also ich habe damals mit 13, glaube ich, meinen ersten YouTube-Kanal gegründet. So, der eine hat jetzt über mehrere 10.000 Follower und jetzt ist quasi wieder Zeit für einen neuen und quasi aber mehr technisch, mehr Expertise in dem YouTube-Kanal.
Machst du denn alles selbst oder wirst du da von einer Marketingagentur unterstützt oder von einem Marketingmitarbeiter, der dir da hilft?
Wir haben tatsächlich einen Mitarbeiter, der ausschließlich für unsere Schulungen und auch für dementsprechend den Content zuständig ist. Den können wir nicht gar nicht mal voll auslasten, den verbuchen wir dann an Partnerunternehmen dementsprechend weiter ab und zu, wenn wir Bedarf haben oder der nicht voll ausgelastet ist. Aber gerade wir haben ja die Videoplattform, die muss gepflegt werden. Wir haben die YouTube-Videos, die gepflegt werden müssen. An sich ist da ja auch viel Management drumherum notwendig. Deswegen, wir haben ein sehr gutes, cleanes Setup. Ich mache ausschließlich die Videos und das wird dann von dem Kollegen einfach weiter verarbeitet und der kümmert sich um die ganze weitere Produktion.
Ich muss sagen, das habe ich am Anfang so ein bisschen unterschätzt. Also wir haben zwei Marketingagenturen, wir haben irgendwann gedacht, wir sind zu groß, wir brauchen eine angestellte Marketingmanagerin. Und da habe ich gedacht, ja super, die kann jetzt mein komplettes Marketing übernehmen. Habe dann aber gemerkt, dass man da einfach mehrere Leute eigentlich für braucht. Man braucht einen, der Ton kann, einen, der Video kann, einen, der Bilder kann. Und das sind einfach verschiedene Persönlichkeiten, die man da braucht. Und das findet man nur schwierig in einer Person.
Ja, das stimmt. Also ich glaube, ich habe mit dem Kollegen auch einen großen Glücksfall. Den kenne ich nämlich noch aus meiner DJ-Zeit. Der hat uns damals schon begleitet, wirklich als ganz klassischer Videograf. Der hat sehr viel Stationen schon gesehen, der hat Formel E schon geschnitten, der schneidet für BMW viele Sachen. So, und so sein Daily Job ist dann halt mein Gesicht zu schneiden. Also das genau, das deswegen die, ich glaube, da hat er eine große Bandbreite, aber der ist inzwischen sehr gut aufgestellt in allen Bereichen von Ton bis aber du hast schon recht, ja, das ist eine schwierige Sache, dass man da einen sehr, sehr guten ein Allrounder sozusagen findet, wenn es überhaupt geht, ja.
Möchtest du denn gewisse Zielkunden damit ansprechen oder ist Branche für euch eigentlich gar nicht so relevant?
Nachdem unsere Produkte gar nicht mal unbedingt immer auf die gleichen Kunden gehen, ist das zum einen auch ganz viel erstmal für unsere eigenen Kunden gedacht, ne? Und also da kommt immer auch sehr gutes Feedback, weil dann, hey, ja, ihr beschäftigt euch ja auch damit. Ne? Also auch einfach quasi sich da ab und zu mal wieder ins Gedächtnis der Kunden zu bringen und zu sagen, hey, oh, das ist hier auch mal wieder ein Thema, womit wir uns vielleicht mal wieder beschäftigen sollten. Sei es irgendwie Zukunftsthemen oder halt auch einfach mal komplett basic ein Thema. Man hat ja auch irgendwann nicht mehr alles auf dem Schirm, wann welcher Kunde wo steht. Dementsprechend ist das eine ganz gute Möglichkeit, hier immer mal wieder die Kunden zu erreichen.
In welcher Rechtsform bist du denn unterwegs? Das ist ja auch immer so ein bisschen ein Philosophieding. Geht man eher auf eine GmbH, will man Einzelunternehmer bleiben oder ist dann doch die GmbH und Co. KG oder eine Holdingstruktur? Wie machst du das?
Also wir sind gestartet ganz klassisch in einem Einzelunternehmen, weil, also wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen, Geld war da jetzt nicht unbedingt das größte Gut, was zur Verfügung stand, aber dann haben wir das relativ schnell dann auch in eine GmbH und eine Holding-Struktur ganz klassisch überführt. Macht aus meiner Sicht nur Sinn, dass man das so aufbaut, wenn man das auf Langfristigkeit anlegen möchte, gerade wenn man auch, also habe ich jetzt nicht vor, aber mal weitere Firmen zu gründen etc. oder zu ergänzen, wenn wir da noch weiter wachsen, die Videoplattform zum Beispiel, ne, würde es sich anbieten, irgendwann mal auszugründen, eine eigene GmbH oder mal noch eine eigene Beteiligung zu machen. Deswegen habe ich gesagt, okay, all das, was ich heute mache, ist schon auf die nächsten Jahre, vielleicht sogar nächste Jahrzehnt ausgelegt. Wer weiß, was alles kommt, welche Möglichkeiten da sind. Deswegen sehe ich in meiner Situation das nur als sinnvoll, quasi die ganz klassische, einfache Holdingstruktur zu haben.
Ja, kann ich unterstützen. Das ist natürlich für jeden immer ein bisschen individuell, aber schlecht ist man damit auf jeden Fall nicht unterwegs. Wir haben uns häufig schon mal das Problem, dass auch ganz junge Gründer direkt eine Holding gründen wollen, wo wir auch schon mal sagen, boah, überleg dir das, das kostet auch alles normal Geld, jede GmbH, die wir gründen und die langfristig an Bord ist. Aber man darf natürlich auch nicht den Punkt verpassen, wo man zu groß wird und das Ändern dann auch teuer wird. Also muss schon den richtigen Zeitpunkt abpassen. Hast du denn noch so einen Tipp für junge Gründer, was bei dir besonders gut funktioniert hat, was man mitgeben kann oder was man auch besser nicht macht?
Also ich liebe persönlich Arbeiten, aber ich habe auch gemerkt, dass Arbeiten irgendwann seine Grenzen hat. Und deswegen ist, glaube ich, auch für jeden, der jetzt gerade am Anfang steht und sagt, hey, ich möchte jetzt wirklich 3 Jahre richtig Vollgas geben, kann ich komplett unterstützen, aber es macht auch Sinn, mal so kurze Pausen einzulegen. Also 7 Tage die Woche zu arbeiten, kann auch Spaß machen, aber es tut auch gut, dann zumindest mal ein Wochenende im Monat einfach wirklich komplett irgendwie statt weiter zu fahren oder zum Gardasee fahren und dann wirklich 3 Tage entspannen, weil irgendwann kommt das Retoure und dann wird's unschön. Ich habe selber mal erlebt, so dass das kam. Inzwischen mache ich das anders, aber das ist etwas, gerade wenn man jetzt wirklich richtig Gas geben möchte, was ich auf jeden Fall mitgeben kann. Und ansonsten viel ausprobieren, viele Möglichkeiten nutzen. Ich habe mal einen schönen Satz gehört von einem Kollegen: provoziere den Zufall. Also irgendwann passiert immer irgendwas. Man muss nur häufig genug versuchen, das anzustoßen. So, und irgendwann kommt es automatisch, egal ob es jetzt Kunden sind etc., irgendwann kommt der Zufall automatisch auf einen und dann fängt es an, Spaß zu machen.
Yes, ich würde sagen, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich habe mich sehr gefreut, dass du bei mir warst.
Cool, super. Vielen Dank, Daniel, für die Einladung.
Das war Chefgespräche mit Dr. Daniel Kubica. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung auf deiner Podcast-Plattform. Sie hilft dabei, dass der Podcast noch mehr Menschen erreicht. Chefgespräche ist eine Produktion der Contax Steuerberatungsgesellschaft. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.